Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Maximilian Huber. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Maximilian Huber ist seit dem Herbst 2023 Küchenchef im Mural Farmhaus, dem zweiten Sternerestaurant sozusagen in der Mural-Familie, dem jüngeren Sternerestaurant in der Mural-Familie. Das Restaurant liegt nicht ganz so zentral in München wie das Ursprungsmural, aber in einem interessant designten Hotel, würde ich mal sagen. Wunderlocker heißt es und ich glaube, das spricht junge Leute an mit so einem modernen Schick sozusagen, ein bisschen vielleicht den Hipster, sage ich jetzt mal, bietet auf jeden Fall ein umfassendes kulinarisches Angebot, das Mural Farmhaus. Gourmet, à la carte, Mittag, Abend. Was ist dein Teilbereich als Aufgabe? Kümmerst du dich nur ums Gourmet-Bereich, um das Menü? Bist du für alles zuständig? Wie ist das organisiert?
Genau, ich hier als Küchenchef bin eigentlich für alle Outlets zuständig, die wir betreiben, vom Fine Dine mit Carte Blanche-Menü übers à la carte, die Rooftop mit einem neuen Pizza-Konzept. Da ist einfach die organisatorische Seite von mir komplett abgedeckt. Natürlich dann auch das Fine Dine mit den Kollegen zusammen. Wir versuchen, die Hierarchien wirklich flach zu halten. Jeder darf seine Ideen und soll seine Ideen einbringen. Und wir wollen da keine klare Abgrenzung zwischen Fine Dine, à la carte oder einer Hochzeit mit 50 Personen machen. Wir wollen wirklich jeden Gast gleich abholen, deswegen ist auch im Prinzip jeder für jedes Outlet in gewissermaßen zuständig.
Wenn man jetzt sagen würde, das Mural in der Innenstadt hat ja auch Regionalität und so ein bisschen diese moderne Art Küche mit auch vielen vegetarischen Gerichten, vielleicht einen Fisch- und Fleischgang, so als Grundsätze. Ich sag mal, die Weinkarte ist auch interessant, genau wie hier auch, ist ja auch wahrscheinlich aus einem Stock sozusagen, aus einem Vorrat gespeist. Also es gibt gewisse Verbindungen, weil das auch eure Küche kennzeichnet, so wie ich sie kennengelernt habe. Was würdest du sagen, sind Gemeinsamkeiten und was sind Unterschiede? Weil man doch sagen kann, es sind ja am Ende zwei Restaurants mit verschiedenen Küchenchefs.
Ich glaube, was die zwei Restaurants definitiv verbindet, ist der grundsätzliche Ansatz in der in der Beschaffung der Lebensmittel. Wir haben darüber, jetzt bin ich auch sehr froh, einen wirklich großen Fundus an Bauern, an Herstellern, an Produzenten von wirklich einmalig guten Lebensmitteln. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die beiden Restaurants absolut verbindet. Was uns unterscheidet, ist, glaube ich, diesen Zirkel, den wir ziehen. Wir limitieren uns da wirklich noch mal etwas mehr hier. Wir spielen die Thematik mit unserem Rooftop-Garten, haben noch mal ein bisschen wirklich einen engeren Austausch dann auch mit der Natur.
Welchen Zirkel zieht ihr?
Wir versuchen weitestgehend die Produkte aus München-Umkreis zu beziehen. Umso weiter weg, desto mehr müssen wir hinterfragen. Bei Gemüse, Fleisch und so weiter gelingt uns das tadellos. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, da eine Kilometerzahl hinterzuhängen. Wichtig ist, dass es immer dieses Hinterfragen durchläuft. Kann ich es auch von einem lokaleren Produzenten beziehen? Beziehungsweise in der Abwägung der Qualität, was kann ich wo wie beziehen? So würde ich es runterbrechen.
Aber das heißt, du würdest sagen, ihr seid, was das angeht, strenger regional als das Stammmoral.
So das kann man so sagen, genau.
Und warum? Also man kann ja sagen, man greift auf die gleichen Quellen zurück. Das ist ja jetzt nicht, dass die Sachen einfliegen lassen aus entfernten Welten, sondern es ist ja auch noch relativ regional bayerisch.
Definitiv, und im Zug, definitiv. So, ne? Für mich als Koch ist es, glaube ich, diese Challenge, den Ort kulinarisch zu repräsentieren. Und umso mehr ich mich in dem Habitat befinde, umso mehr ich die Produkte in der Region source, desto eher gelingt es mir als Koch, den Geschmack der Region auf den Teller zu bringen.
Genau. Wenn man auf die Webseite geht, da sieht man euren Dachgarten in einer schönen Drohnenaufnahme. Wie viel Quadratmeter ist der groß? Was kann man da anbauen? Wer kümmert sich darum?
Wir haben einen eigenen Gärtner, den Michi. Der kümmert sich Vollzeit um den Rooftop-Garten. Man unterschätzt es tatsächlich. Es sind insgesamt 10 Hochbeete.
Ja.
Wir haben jetzt angefangen, auch noch auf unserer Hotelterrasse den Garten zu bewirtschaften. Ist immer so ein Trugschluss. Man denkt, es ist so ein schönes, ein kleiner Nebenerwerb. Mhm. Tatsächlich ist es ein Fulltime-Job. Man denkt, mal eben 2-3 Stunden ein bisschen Unkraut jäten, eine neue Pflanze rein und man hat dann einen guten Ertrag. Aber es ist wirklich ein Fulltime-Job und wirklich ein anstrengender.
Und wie viel kann man damit bestreiten? Sind das einzelne Produkte, einzelne Sachen? Sind das in erster Linie die Kräuter? Also ich sag mal, klar, macht's was her, auch für die Beschreibung, also nach außen hin zu sagen, hier, wir haben unseren eigenen Garten. Aber wie viel kann man damit wirklich abdecken?
Also tatsächlich, die Kräuter können wir zu 100% selber abdecken. Da geht dann einfach viel über Trocknen, Konservieren und so weiter. Alles, was hoch wächst, ist aufgrund der Windsituation oben einfach nicht möglich. Genau, Kräuter, wir haben unseren kompletten Erdbeerverbrauch jetzt letztes Jahr damit decken können. Es sind so schnell wachsende Kulturen, die man da oben einwandfrei anbauen kann. Spinat, Pak Choi, Kohlraben hat man jetzt letztes Jahr mal probiert, auch gut geworden. Es sind aber hauptsächlich die Kräuterblüten und so Schnellgrower sozusagen. Mhm.
Jeder, der einen eigenen Garten hat, oder vielleicht in meinem Fall, wo die Eltern einen eigenen Garten haben, weiß, manches Jahr, da kommt das eine unglaublich stark und wächst wie bekloppt und anderes, wo man sich eigentlich was von versprochen hat, will irgendwie nicht so richtig wachsen. Also man merkt doch auch die Risiken des Gärtnerns sozusagen. Wie könnt ihr damit planen mit diesem Garten? Klar, bei den Kräutern, das ist eine relativ verlässliche Geschichte, denke ich mal, aber bei Erdbeeren muss ja auch nicht jedes Jahr so funktionieren. Dann regnet es mal, wenn sie rot werden, dann sind sie alle matschig.
Genau, also für uns ist es natürlich auch ein Prozess, in dem wir lernen und verstehen. Wie du gerade sagst, es ist nicht selbstverständlich, dass sie alles jedes Jahr gleich wird. Und es sind einfach Erfahrungswerte, die man sammelt, muss man auch sagen. Das Projekt ist noch relativ jung.
Ja, ist ja auch für dich jetzt neu, du hast ja noch keine Sommersaison sozusagen gehabt. Ne?
Definitiv, auch für mich noch sehr jung und auch ich lerne jeden Tag noch dazu, auch in dieser Thematik Rooftop Garden. Wir sind relativ jung, deswegen versuchen wir auch vieles. Also ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken. Mhm. Ich glaube, wir sind uns nicht zu schade, auch mal was zu probieren, was dann nicht funktioniert. Mhm. Sicherlich haben wir jetzt unsere sicheren Nummern, die wir oben gut anbauen können, wo auch unser Gärtner Michi gute Erfahrungen gemacht hat. Wir arbeiten auch mit einem in der Nähe ansässigen Biobauern zusammen, dem Martin. Genau.
Aber um nochmal bei dem Garten zu bleiben, ja, auf dem Dach, jetzt angenommen, man merkt, das und das wird langsam reif, die Erdbeeren, sie werden langsam rot, in vielleicht 3-4 Tagen möglicherweise sind sie auf dem Punkt. Wie lange vorher weißt du Bescheid? Überlegt ihr euch dann schon Sachen, Gerichte vielleicht, oder habt ihr eh schon was mit Erdbeeren, jetzt um das Beispiel zu nehmen, dann schon auf der Karte, die dann von einem anderen Erzeuger kommen und wo das dann einfach geswitcht wird? Wie wird das dann sozusagen eingebaut? Weil man muss ja wahrscheinlich relativ fix reagieren, wenn man aus dem eigenen Garten was in der absoluten Top-Qualität auf dem Punkt der Reife haben möchte, weil das ist ja der große Vorteil vom eigenen Garten.
Definitiv. Und ich glaube, das ist auch so einer dieser Kernpunkte hier, die die Sache sehr schwierig, gleichzeitig sehr interessant macht für uns. Wir müssen sehr schnell reagieren, aber haben dann auch diese Produkte eben auf Peak. Das erfordert eine gewisse Spontanität, eine gewisse Freude an diesem Prozess, aber ist auch einer mit der größte Unterschied zu meiner bisherigen Station. Wir arbeiten sehr situativ und sehr spontan. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, in einem Monat mache ich jetzt die Kohlrabis aufs Menü oder ich weiß, ich kann mit den Tuna einfliegen. Lauter solche Beispiele, es funktioniert einfach hier nicht. Mhm. Deswegen ist es der ganze Prozess, wie Gerichte entstehen, ist weniger die Kreativität von oben, als mehr im wahrsten Sinne des Wortes die Kreativität von unten aus der Erde heraus. Was gibt uns Mutter Natur? Was können wir verwerten? Und wie können wir es auch verwerten? Und dann ist es natürlich auch so, die Lebensmittel schmecken nicht immer gleich, weil es halt einfach ein Naturprodukt ist. Und dann kann es auch sein, dass dann ein Flower Sprouts, eine Erdbeere, gar nicht das hergibt, was man jetzt aus dem normalen Großmarkt kennt. und dann gewisse Ideen auch gar nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Deswegen, es ist immer so ein bisschen Trial and Error. Man muss es erstmal gegessen haben und klar hat man als Koch so seine Schema-F-Prinzipien, wo man sich dran hangeln kann. Hier ist es aber wirklich ein bisschen spontaner und wir müssen ein bisschen mehr aus der Situation arbeiten, was für mich aber auch wirklich schön ist, weil es dann wirklich eben die Mutter Natur irgendwie ein bisschen besser für mich repräsentiert.
Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast vielleicht eine Idee für ein Gericht, ich sag mal auf Lager, vielleicht schon so eine Grundidee und dann weißt dann, ich weiß jetzt nicht genau, in einer Woche kommt das, aber vielleicht in zwei, vielleicht auch erst in drei, aber irgendwann in der nächsten Zeit brauche ich oder kann das Gericht dann kommen, wenn die Sachen verfügbar sind. Und die Feinarbeit ist dann wahrscheinlich dann, wenn man genau weiß, wie die schmecken, wie sie sind, wie die Reife ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Definitiv, also wir haben sicherlich also Grundrezepte, Grundideen und auch sowas wie einen kulinarischen Masterplan dahinter. Mhm. Wir wissen, die
Erdbeeren kommen. Eine grobe Saisonplanung sozusagen.
Genau, eine grobe Saisonplanung. Wir wissen, der Spargel kommt, wir wissen, der grüne Spargel kommt, wir wissen, die Erdbeeren kommen. Und dann ist es einfach probieren und situativ reagieren. Und da ist dann natürlich ein wichtiger Part des Teams, dass wir zusammen die Sachen probieren, zusammen überlegen, wie könnten wir es machen und möglichst viel Feedback von allen einholen, kreative Impulse verarbeiten, dass wir dann auch wieder ein neues Produkt erschaffen.
Und dann wahrscheinlich eben auch mal kurzfristig spontan auf was reagieren.
Definitiv. Kurzfristigkeit ist hier ein Riesenthema. Gerade im Feindern haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, mit dem Carte Blanche-Menü auch mal tagesweise was anzubieten. Ich glaube, es ist für den Gast auch wieder Freude und Leid zugleich. Ja. Ich glaube, viele Leute wollen fix wissen, was sie essen.
Ja.
Ist hier ein bisschen schwieriger. Gibt uns aber einfach die Möglichkeit, dann auch mal tagesweise schöne Gerichte zu machen.
Ich kann mir vorstellen, dass hier auch relativ viele von den Gästen, die hier im Hotel übernachten, vielleicht auch abends oder mittags was essen wollen, weil ich sag mal, so viel ist ja mutmaßlich in der Umgebung an Alternativen nicht. Und wenn man dann von der Arbeit oder vom Sightseeing nach Hause kommt, dann möchte man vielleicht schnell ein, zwei gute Sachen essen. Das ist wahrscheinlich so ein Anwendungsfall, der relativ stark ist, ne?
Genau, dafür haben wir natürlich auch noch unser à la carte Konzept. Genau. Das sind auch so ein paar easy Gerichte, sagen wir mal, die People Pleaser. Dann ist ein Risotto drauf. Natürlich immer noch mit unserem Anspruch. Wir hatten jetzt das Risotto zum Beispiel mit Einkorn aus Bayern, also ein italienischer Klassiker, einfach mit regionalen Produkten dann umgesetzt. Auf den Reis verzichtet, Einkorn genommen und daraus dann ein Gericht gemacht, was die Leute kennen vom Geschmacksprofil, was den Leuten sehr bekannt ist, aber dann eben trotzdem mit dem Anspruch der Regionalität.
Kommen wir mal auf das Menü, was ich gestern gegessen habe. Das war ja weitgehend, sagen wir mal, vegetarisch. Hauptgang war mit Fleisch und zwei Gänge waren mit Fisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, so ist es noch nicht
verblasst. Ich nehme an, es gäbe auch eine rein vegetarische Variante, wenn man es möchte. Ne?
Genau.
Ja. Aber grundsätzlich eben mit reduzierter Fisch- und Fleischmenge. Warum macht das nicht ganz vegetarisch? Also, dass er sagt, wir sind ein vegetarisches Restaurant. Wäre das zu hart dann? Oder?
Es wäre sicherlich nicht zu hart. Ich selber esse sehr gern Fleisch, Fisch und ich glaube, es gehört auch zu einer regionalen Küche dazu. Wir haben hervorragende Fischer in der Gegend, hervorragende Fleischproduzenten. Und warum sollte man nicht auf diese wunderbaren Produkte zurückgreifen? Natürlich bieten wir jederzeit vegetarische und auch vegane Menüs auch im Fine Dine an. Ist uns auch ein großes Anliegen, dass es auf dem gleichen Niveau passiert wie die, sagen wir mal, Fleischangebote. Aber es gehört ja genauso zu Flora und Fauna dazu, wie eine Karotte, ein Lamm und genau.
Ich habe jetzt aber mir die vegetarischen Sachen rausgesucht, also deswegen wollte ich es einmal erwähnt haben, dass man da nicht hier nur mit pflanzlichen Dingen sich ernähren muss, sozusagen. Aber gleich am Anfang vom Menü fand ich, waren auf den ersten Blick gar nicht so komplex wirkender Gang, aber dann wurde er immer komplexer beim Essen. Nämlich das war der Romana-Salat, Jalapeno und Sellerie. Ihr habt sozusagen auch die weit verbreitete Schreibweise, im Grunde drei Kernprodukte zu benennen letztendlich, aber Details dann der Überraschung zu überlassen, was da wirklich passiert. Wie ist der Salat erstmal behandelt? Das ist ja nicht ein Salatplättchen, sondern mit Strunk und solchen Dingen. Also richtig, man kann auch richtig was schneiden.
Genau, der Romana-Salat Kommt in die Küche, wird gewaschen, ganz normal, zugeputzt. Dann wird er gegrillt auf unserem Green Egg und dann in dem gleichen Sud, der dann auch nachher noch als Soße fungiert, mariniert. Einfach, dass die Geschmackskomplexität ein bisschen erhöht wird.
Und dann ist ein Granité an der Seite, was auch grün ist. Und woraus besteht das?
Das ist im Prinzip der Saft von dem Salat. Ja. Dazu gibt es noch Jalapeno. Staudensellerie-Saft, da kommen einfach viel diese frischen, grünen Aromen, die jetzt im Frühling einfach ein bisschen...
Und das hat so ein bisschen so eine Vinaigrette-Wirkung, würde ich sagen. Und dadurch, dass es halt das Granité ist, entfaltet sich das mit der Zeit und nicht mit einem Ding, dass man sofort überall dieses frische Säure-Element hat.
Genau, so ein bisschen dieses schöne Spiel mit der Kälte, auch bei einer Vorspeise. Man kommt so mit der Zeit, mit der Wärme, das Granité so verläuft. Und die Geschmackskomplexität offenbart sich so peu à peu.
Und es sind insgesamt, würde ich jetzt sagen, nicht ganz so typische, ich sag mal so Salat, helles Grün, sondern es ist eher ein dunkles Grün, wenn ich die Farbe von dem Menü, von dem Gang beschreiben sollte. Also sehr intensiv. Kommt das in erster Linie dann durch das Grillen oder ist das dann der Sellerie oder was ist das Element, was es so ein bisschen in das Dunkelgrüne reinzieht? Das sind doch noch so leicht irgendwas, was ich so ein bisschen so geräuchert, das hatte ich auch noch auf der Zunge, was ich so ein bisschen, kleine Schinkenassoziation, aber mehr vom Räuchern her, als jetzt nicht fleischig, aber so eine leichte fleischige Rauchnote war auch mit dabei.
Genau, das kommt da durch die gegrillte Jalapeno und eben diese Röstaromen, die beim Salat entstehen, da schon relativ kräftig geröstet. Ja. Und ich glaube, da hat man dann schnell so diese Assoziation vom Grillen, Fleisch, geräuchert. Ja. So dieses Vollmundige, die Maillard-Reaktion bewirkt dann auch einfach, dass es so ein bisschen dunkler wird. Mhm. Gar nicht mehr so hellgrün wie so ein roher Salat. Durch diese Räucher, diesen Grillprozess wird dann wirklich... auch die Farbe ein bisschen dunkler.
Und mit der Zeit ist dann die Jalapeno immer präsenter, das heißt, man hat auch die Schärfe-Akzente kommen dann hinten raus, sodass es meines Erachtens wirklich ein viel komplexerer Gang ist, als man es jetzt so im ersten Moment, auch wenn man sieht, ist. Denn man sieht in erster Linie den Salat nur und ein bisschen das Granité und ein bisschen Soße und denkt, naja, das wird so eine leichte Einstimmung sein. Und dann startet es doch mit relativ viel Kraft und viel... eben dunkelgrünen Aromen. Es ist ja der erste größere Gang. Davor gibt es ein paar Snacks und das Brot, was serviert wird. Ist es an der Stelle dann auch wichtig, mal so ein bisschen so einen tieferen, ein bisschen mehr Geschmackstiefe schon zu haben im Menü, um einmal auch, oder ist euch das wichtig, wäre die Frage, da so ein bisschen was Kräftigeres zu haben?
Definitiv, also im Menüaufbau, die Snacks spielen ein bisschen vorneweg, die sollen ein bisschen Spaß machen, auch jetzt gerade im Frühling, Sommer auf der Terrasse, die sollen auch ein bisschen unverfänglich sein, ein bisschen Lust machen auf den Abend. Bei der Vorspeise soll es dann wirklich auch für uns losgehen, also auch geschmacklich.
Dann fand ich auch noch sehr interessant Tomate und Rhabarber. Erstmal die Frage, es ist ja jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, noch gar nicht Tomatenzeit, wenn ich die richtig ziehen wollte aus der Erde. Wo kommen die her?
Die sind jetzt aktuell noch aus dem Gewächshaus. Funktioniert aber auch nur dieser Gang, da wir letztes Jahr die Tomaten schon konserviert haben für diesen Gang. Also es war so ein kleiner Mix-up von den frischen Sprösslingen, sagen wir mal, und den wirklichen reifen Tomaten aus dem letzten Jahr. Wir haben eine schöne Tomatenessenz und ich glaube, ohne den jeweiligen Konträrpart würde dieses Gericht auch nicht wirklich funktionieren. Wir haben jetzt so diesen frischen Komponent, so ein bisschen auch diese leichte Säure der ersten kleinen Cherry-Tomaten aus dem Gewächshaus. Dazu kommt dann diese sehr, sehr intensive Tomatenessenz, die nur funktioniert wirklich mit so klassischen Falltomaten, sagt man, die es eigentlich für einen Rettmantaler gibt. Aber einfach dieses Geschmackspotenzial der Tomate wirklich, diesen Umami-Charakter wirklich schön repräsentieren. Und dann haben wir noch so Semi-Dried Tomatoes auch in diesen Tomatensud eingelegt. Und so haben wir einfach ein sehr vielschichtiges Gericht mit Tomaten aus jeder Saison praktisch dabei. Ich glaube, es wäre jetzt sehr plump, nur diese Cherry-Tomaten ohne den Sud.
Und um das mal kurz noch einzuhaken, ich meine, die Geschmacksbandbreite bei Tomaten ist ja auch unglaublich groß. Also ich kann das sagen, mein Vater ist ein bisschen so ein Tomatenfreak, der
hat so
30 Tomatensorten haben wir bei uns zu Hause im Garten. Und wenn dann die Tomatenzeit ist und die dann zu mir nach Hamburg kommen, dann haben die mal so einen Sack voll Tomaten dabei. Und da gibt es ja von süßesten Tomaten bis hin zu den mehligen, die man eigentlich nur für eine Soße verwenden kann, aber auch dann halt total lecker sind. Die Bandbreiten sind ja unglaublich, unglaublich groß und da kann man natürlich extrem viel mit machen. Und das kommt natürlich jetzt, ihr macht das jetzt mehr über die verschiedenen Konsistenzen und Reife, also nicht gerade, das eine ist halt, das eine konserviert ist, die anderen jetzt frisch sind und so. Ne?
Genau.
Ja. Und dann kommt, wie kommt der Rhabarber ins Spiel?
Da auch wieder einfach die Saisonalität. Ich meine, Rhabarber ist jetzt
die Zeit,
am Peak. Und ich finde es eine ganz schöne Kombination, diese tiefe Umami-Struktur von der Tomate, aufgebrochen mit dieser schönen, prägnanten Fruchtsäure vom Rhabarber, finde ich ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Hoffentlich ist es auch so rübergekommen.
Ja, sonst hätte ich den Gang jetzt hier nicht rausgegriffen.
Finde ich schön, es unterstreicht auch nochmal so die eigene Säure der Tomate, die vielleicht noch gar nicht so diesen starken Peak hat, aber durch wirklich diese schöne, scharfe Fruchtsäure vom Rhabarber kommt so diese Umami-Note noch viel mehr in diesem Zusammenspiel von eben sehr sauer, sehr umami kommt dann nochmal.
Ja, ein bisschen Süße ist halt auch im Spiel.
Genau.
Ne? Weil es hat fast so einen leichten Barbecue-Charakter, würde ich sagen, die Soße. Also auch so ein bisschen so eine süße Säure-Spiel. Es ist auch jetzt im Menü dann vor den Gängen mit Fisch und Fleisch sozusagen.
Genau.
Also letzte vegetarische Gang.
Genau.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was ich noch dazu fragen wollte, das sind ja jetzt im Grunde zwei Produkte, Rhabarber und Tomate, die sich in der freien Wildbahn sozusagen eigentlich saisonal gar nicht begegnen würden.
Mhm.
Ist das nochmal irgendwie was Interessantes? Man könnte ja sagen, man macht was zusammen Saison hat, aber das ist ja in dem Fall nicht der Fall.
Ich glaube, da verschmelzen einfach so zwei Ansätze.
Ja.
Ich glaube, wir arbeiten definitiv. Wir arbeiten sehr viel auch mit Vorbereitungen, also ob es jetzt Fermente sind, einlegen, pickeln, einkochen, so eine Tomatenessenz, die man sich im Spätherbst in Froster legt. Ich finde es immer schön, wenn man dann irgendwie so diesen Fundus hat auch aus, und ich glaube, sonst wäre diese Art von Küche auch nicht möglich, wenn man die genügende Vorbereitung treffen würde an Vorbereitungen.
Ja.
So, dass man das, was jetzt wirklich in Season ist, auch begleiten kann mit einem Repertoire an Geschmäckern, die man eben schon vorbereitet hat, sei es jetzt eben Fermentation, Einwecken oder wie auch immer.
Und gibt es schon die Idee, das im Herbst oder im Spätsommer andersrum zu machen, mit frischen Tomaten und dann mit eingelegtem Rhabarber? Also im Grunde das gleiche Gericht nochmal nur
so umgedreht? Das ist eine super Idee, die nehmen wir vielleicht mal mit. Aber auf jeden Fall, wenn so eine Frucht, ein Gemüse ihren Peak erreicht hat und wir unsere Hände dranlegen können, sind wir mehr als froh, uns da die Reserven aufzufüllen. Jetzt sind wir langsam in dieser Zeit, wo es alles in Hülle und Fülle gibt.
Ja.
Wir wissen aber auch schon, wir haben wieder einen Winter vor uns, in dem es hauptsächlich Wurzelgemüse gibt. Deswegen sind wir jetzt natürlich groß daran interessiert, unsere Reserven wieder aufzutanken. Die Regale sind leer, die Froster sind leer. Wir sind jetzt wieder dran, diesen Stock aufzufüllen.
Ja, ich möchte noch über das Dessert sprechen.
Mhm.
Habt ihr eigenen Patissier oder wie ist da erstmal von der Organisation her das?
Wir haben kein Patissier. Ja. Auch das wird gemeinschaftlich immer in der Küche gemacht. Die Patisserie ist meistens so ein leidiges Thema, die Patisserie. Mhm. Entweder man hat einen sehr, sehr gut ausgebildeten Patissier und hat dann auch wie so einen Bruch im Menü, habe ich oft das Gefühl. Meistens ist es sehr stringent bis zum Hauptgang und dann in der Patisserie fühlt man sich oftmals wie in einem anderen Restaurant.
Ja.
Es sind natürlich zwei Welten, die da aufeinander prallen. Wir machen unsere Desserts und Petit Fours ein bisschen, sagen wir mal, rougher.
Ja, in dem Fall ist es Estragon und Apfel, die Kombination?
Genau, Estragon.
Was ist da rough dran gewesen?
Ich glaube, so Estragon im Dessert ist jetzt nicht unbedingt groß verbreitet. Ich liebe Estragon, ob es als Öl, Eis oder was auch immer ist. Einfach diesen Geschmack, diesen sehr prägnanten Estragon-Geschmack.
Ja.
Ich finde ihn sehr, sehr fein. Und auch nicht zu lang anhaltend. Er hat einen wirklich einen schönen Peak, ist da, aber ist dann auch nicht irgendwie, wie es jetzt Knoblauch oder, das wäre ein guter Vergleich.
Also ich habe jetzt für mich im Geschmack bei dem Essen jetzt, war ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass es Estragon ist, ich war eigentlich eher so Richtung Fenchel von meiner Wahrnehmung her unterwegs.
Also diese Anisnoten.
Weil es die Anisnoten hat, so ein bisschen Lakritz-Richtung, sage ich jetzt mal. War so ein bisschen das Gefühl und das, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so spezifisch Estragon, wenn ich es nicht gewusst hätte. So, dann weiß man, wenn man es weiß, ist es natürlich immer was anderes, dann schmeckt man ja das, was auch auf der Karte oder was einem angesagt wird. Aber es hatte da, und das ist ja Fenchel oder so Anisnoten sind ja im Dessert nicht ganz so crazy, wie jetzt Knoblauch wäre zum Beispiel. Yeah. Nicht, dass man das nicht auch machen könnte vielleicht, aber ist ja mittlerweile alles möglich. Aber da schreckt ihr nicht davor zurück, vor diesen kräutrigen Desserts. Das ist schon etwas, was zu eurer Küche passt.
Also für mich persönlich und auch in der Stilistik der Küche, ich finde es wahnsinnig schön, so ein bisschen Leichtigkeit auch in die Desserts zurückzubringen. Ja. Gerade durch Kräuter kann man einfach diesen meistens sehr rahmigen, sehr dichten, komplexen Charakter von Desserts, finde ich persönlich, sehr gut aufbrechen. Ob es jetzt eine Melisse ist oder jetzt da in dem speziellen Fall der Estragon oder im Prädessert hat man auch den Thymian, gibt für mich einfach nochmal eine schöne Dimension dazu und bricht es für mich persönlich auf, dass es ein bisschen leichter wird, ein bisschen vielleicht auch verträglicher. Ich glaube, da scheiden sich jetzt die
Geister. Absolut. Und der Apfel kommt auch in verschiedenen Konsistenzen. Ne? Das ist ein bisschen getrocknet, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das hat dann so einen leichten, so nicht mal so einen kissenartigen Effekt so vom Biss und ein bisschen frischer. Ne?
Genau, also einfach verschiedene Texturen noch von den letzten Äpfeln vom Bodensee. Wir haben einmal so einen Tatata-artig gebackenen Milfeu vom Apfel. Angetrocknete Äpfel wieder rehydriert in einem Cider. Mhm. Und wie du schon erwähnt hattest, die Chips vom Apfel.
Genau. Ja, also ich fand es ein sehr schönes Dessert. Wenig oder praktisch keine Süße. Und dafür waren manche Gänge vorher ein bisschen süßlicher, gerade am Anfang ein bisschen süßlicher angelegt. Ich finde das dann auch nochmal wichtig, wenn man so ein Menü hat, was vielleicht vorneweg süßere Gänge auch hat, dass das dann das Dessert nicht so klassisch süß ist, um es mal so zu sagen. Weil das wäre dann in der Summe zu viel, weil eigentlich so vom Süßegrad her war es eigentlich eher, waren andere Gänge deutlich mehr, die mit Süße gespielt haben.
Auf jeden Fall. Gerade jetzt in der Saison. Ja. Die Früchte kommen wieder, es kommt wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit, da kommt natürlich auch viel Süße ins Menü.
Ja, ich habe noch, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr nicht auf Fisch und Fleisch verzichten wollt. Die Zubereitungen waren relativ klassisch vom Lamm mit wunderschönem Lammfett, wie ich es gerne mag, dass man auch wirklich schmeckt, dass es ein Lamm ist. Und die Seeforelle, war Seeforelle, ne?
Ja, genau.
Seeforelle. Die war halt richtig schön zart und auch ein bisschen gereift und dadurch halt eine tolle Textur, wie man das hat, aber die Gerichte dann relativ reduziert, dass auch das Produkt wirken kann. Also so Gaumenschmeichler, möchte ich mal sagen. Wie wichtig ist es, dass da zwei Gänge sind, die so ein bisschen klassischer sind, so ein bisschen schmeichelnder am Gaumen?
Ich glaube, auf jeden Fall ist es von uns gewollt, dass wir da so ein bisschen auch die People Pleaser, sagt man mal, es ist was sehr Einfaches, zumindest in der Zubereitung. Aber es hat halt diese Komplexität vom Grundprodukt schon aus, vom Fisch, vom Fleisch. Und bei einem gut gereiften Lammrücken oder auch bei einer gut gereiften Seeforelle braucht es dann auch nicht mehr dazu. Also ich glaube, wir versuchen auch generell die Gerichte so einfach wie möglich, ohne dass es plump wirkt. Mhm. Und bei einer Seeforelle, die eine Woche getry-aged ist, da reicht einfach eine schöne buttrige Soße, ein schön herbales Öl. Beim Lammrücken genauso. Im Prinzip wäre eigentlich der Lammrücken mit ein bisschen Jus schon fast ein Gericht für sich selbst. Liegt aber auch an der Komplexität dann des Grundprodukts schon.
Ja.
Wenn das Grundprodukt komplex genug ist, wollen wir da auch gar nicht mehr zu viel drumherum bauen, sondern wirklich den Fokus dann auch auf dieses Produkt legen.
Komm mal zu deiner Entwicklung als Koch noch so ein bisschen, auf deinen Werdegang, bis 1996 geboren. Die ersten Stationen, wie ich dem Lebenslauf entnommen habe, waren in Mannheim Opus 5, Echo und wieder in der Schweiz. Also eher klassisch oder klassisch moderne Restaurants, jedenfalls die jetzt mit vegetarischer Küche oder mit dieser Art der Küche nicht unbedingt so assoziiert werden. Was hast du da für dich rausgezogen, mitgenommen? Was war interessant an den Restaurants für die Arbeit dort?
glaube, jede Station hat mir extrem viel gebracht. Mhm. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Ich durfte direkt nach der Lehre damals noch bei Tristan Brandt ins Opus 5. Und es war so das Gefühl von 0 auf 100, ja. Von der Berufsschule. Man hatte gedacht, man ist schon ein fertiger Koch und jetzt kann man kochen, jetzt geht's los, Geld verdienen. Weit gefehlt, es war praktisch einfach nochmal eine komplette Grundausbildung sozusagen in der Sterne-Gastronomie. Bin ich auch Tristan bis heute noch dankbar, dass er mir so schnell die Gelegenheit gegeben hat, auch den Saucier zu kochen, den Poissonné, wirklich viel gelernt. In jeder Station, auch beim Heile, konnte ich einfach durch die Hilfe meiner Chefs auch wirklich mein Arbeitsstil, die Art und Weise, wie man mit Produkten umgeht, wie man Restaurant führt, wie man auch mit Mitarbeitern umgeht, die Art und Weise, wie man ein Chef ist, ständig schärfen. Und ich glaube, es wäre jetzt eine endlose Geschichte, was ich aus welchen Situationen gelernt habe.
Ja.
Genau.
Und dann bist du nach Dänemark gegangen.
Genau.
Was hast du da getrieben?
Genau, da war ich Sous-Chef in einem kleinen Restaurant, auch ein Stern direkt an der Küste in Fredericia.
Das war der letzte Ort, wenn man mit der Bahn Richtung Kopenhagen fährt, auf dem Festland, auf Jütland sozusagen.
Genau, gerade so in der Mitte von Hamburg und Kopenhagen. Wahnsinnig schönes Restaurant, wahnsinnig netter Chef. Das war für mich so ein bisschen der Turning Point. Bis dahin, wie du selber erwähnt hast, immer recht klassisch, beziehungsweise auch in der Produktbeschaffung immer so das gleiche System. Da war das erste Mal, dass wir eine eigene Farm hatten und eigenes Gemüse angebaut haben. Und ich habe ein wahnsinniges Potenzial darin gesehen und auch meine Zukunft, weil es für mich was sehr, sehr Natürliches und so was sehr Befriedigendes hat.
Ja. Wie bist du auf dieses Restaurant gekommen? Weil es ist jetzt eins, ich kannte den Namen überhaupt nicht. Hattest du da irgendwie was rausgesucht oder hattest du was davon darüber gehört? Oder?
Also ganz klassisch Instagram.
Okay.
Also ich glaube,
Aber du wolltest nach Dänemark erstmal und dann das Restaurant oder wie war das?
Genau, ich wollte nach Dänemark. Ich glaube, nordische Küche war zu der Zeit, ich weiß nicht, wann war es, 2021, 2022.
War schon ein paar Jährchen, weil man über die nordische Küche gesprochen hat, glaube ich.
Genau, ja, das war noch ein paar Jahre daher. Und ich glaube, als junger Koch war das so diese ganz große Sache.
Ja.
Und dann wollte man das auch mal live miterleben. Und da habe ich einfach einen Platz gefunden, an dem ich mich auch selber dann in einer gewissen Position entfalten konnte. Genau, war ich als Sous-Chef angestellt, wo ich jetzt nicht, sagen wir mal ganz banal, in drei Sterne gehe und den ganzen Tag Kräuter zupf. Also ich hatte da schon die Gelegenheit, auch Gerichte mitzugestalten, die ganze Administration mitzunehmen, was für mich auch sehr wertvoll war. Und ja.
Und das heißt, das war für dich ein Turning Point, auch stilistisch. Wie ist dann so ein Prozess, wenn man sich das bewusst macht, jetzt kommt was anderes, man will auch was anderes lernen? Wie bist du damit umgegangen? Hast du nochmal Sachen anders gesehen oder wie war das in der Zeit?
Ich glaube, generell ist es einfach die Art und Weise, wie man ein Menü macht.
Mhm.
Oder ich glaube, wir haben alle so dieses Bedürfnis, die Sicherheit zu haben, und in einem Monat gibt es genau das und das und ich habe hier die Rezepte, die kann ich ausdrucken, dann gebe ich das den Köchen und dann wird es gemacht. Das ist, glaube ich, was sehr Berechenbares. Was auch hier im Moral Farmhouse einfach ein bisschen anders ist, wir schauen zuerst, was da ist und was wir daraus machen. Also dieser ganze Prozess ist einfach ein bisschen unsicherer, im Sinne von nicht ganz so planbar, aber für mich in sich schlüssiger.
Mhm.
Es offenbart einfach das Potenzial von der Natur in einer anderen Dimension.
Mhm.
Klar kann ich sagen, ich mache jetzt den Rhabarber noch 2 Monate. In einem Monat hat es nur noch aus den Niederlanden. Er fliegt erstmal oder fährt erstmal 8 Stunden hierher.
Ja.
Ist ein wahnsinniger Qualitätsverlust in meinen Augen. Und natürlich auch der Impact dann auf die Umwelt ein wesentlich größerer.
Klar.
Es ist, glaube ich, so generell dieses Bewusstsein für Natur, für Umwelt, ist, glaube ich, eine riesengroße Thematik, auch im Privatleben. Und ich sehe meine Zukunft ganz klar so in dieser Sparte.
Das ist ja in der skandinavischen Küchenwelt ein Thema, was sich wirklich durch nahezu alle namhaften Restaurants zieht. Klar, ein paar Klassiker gibt es da auch noch, die so das französische, klassisch französische Kochen in, aber die jüngeren und moderneren Restaurants, die so im, nicht nur im Zuge Noma, sondern es ist ja schon viel, viel länger im Gange, entstanden sind, verfolgen ja alle diese Philosophie. Das heißt, viele Gäste, die in diese Restaurants gehen, kennen es ja schon gar nicht mehr anders, dass man diesen Gedanken der Nachhaltigkeit und den pflegt. Das ist ja doch bei uns hier noch ein jüngeres Pflänzchen, das zwar Thema ist, aber jetzt nicht, längst nicht für jeden Gast. Wie nimmst du das wahr? Habst du das Gefühl, dass ihr jetzt hier so ein bisschen Pionierarbeit ist, jetzt vielleicht zu groß gesagt, weil es schon ein paar Pioniere auch bei uns gab, aber doch noch so ein bisschen da in dem Bereich was anstoßen könnt in der Entwicklung und was man da tun muss? Ist das so eine ist das ein Punkt für euch? Oder?
Wir hoffen natürlich, möglichst viele Leute dafür zu begeistern. Pioniertum würde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen.
Das ist ein bisschen, ich wollte gerade sagen, genau. Man ist ja nicht mehr der Erste, aber...
bei weitem nicht.
Aber noch nicht die Mehrheit, man ist noch nicht in der Mehrheit bei, würde ich sagen, wenn man so die 350 besternten Restaurants in Deutschland anguckt, sondern ist noch eher eine...
Nein, absolut, die Mehrheit sind wir nicht in der Art, wie wir kochen. Ja. Es fühlt sich für mich aber richtig an.
Ja. Aber die Gäste müssen es ja auch richtig... Und anfühlen, für die muss es, also...
Ich glaube, das ist eine spannende Frage, ob das jetzt in den nächsten Jahren so weitergehen wird, dass das immer mehr an Stellenwert gewinnen wird. Wir können nur das machen, wir können unseren Teil dazu beitragen. So. Und wir hoffen natürlich, viele Leute damit zu begeistern zu können. Es ist jetzt aber auch nicht sehr dogmatisch hier geführt. Also wenn man bei uns essen kommt, wir... Der erste Satz ist nicht, wir haben alles im Umkreis von 50 Kilometern gekauft. Das soll es absolut nicht sein. Man soll sich bei uns auch einfach wohlfühlen können. Hm. Und es ist mehr für uns, also das Dogma legen wir uns auf, aber nicht den Gästen. Hm. Also ein Gast, der jetzt hier einfach nur sein Mittagslunch oder auch ein Fine-Dining-Menü genießen möchte, der soll davon nicht erschlagen werden. Wir wollen gut kochen, wir wollen die Leute happy machen. Hier soll es was Gutes zu essen geben, feinen Wein, sie sollen eine gute Zeit haben. Wenn sie sich für diese ganze Thematik interessieren, sind wir mehr als glücklich, sie auch da ein bisschen weiter einzuführen. Aber es wird nicht irgendwie dogmatisch am Tisch erklärt, die Karotte kommt hierher, der Kimchi wird so gemacht. Es soll wirklich ein Wohlfühlcharakter bestehen, ohne die Leute da ein bisschen, ohne die Leute zu sehr damit.
Aber das ist vielleicht auch gerade, was man aus den skandinavischen Restaurants, die jetzt nicht so im Fokus der Weltöffentlichkeit stehen, sag ich mal, auch mitnehmen kann. Es wird da ganz einfach gelebt, ohne dass da groß drüber geredet wird, weil es einfach da mittlerweile dazugehört.
So, ne? Das wäre auch der größte Wunsch oder der größte, das ultimative Ziel, dass es einfach Normalität ist.
Ja.
Dass man sich die Sachen nicht einfliegen lässt, sondern eher mal schaut, wo bekomme ich es denn um die Ecke? Ist es nicht vielleicht jemand, der den Rhabarber zum Beispiel 20 Kilometer von meinem Restaurant anbaut, die Kräuter, lauter solche Sachen.
Oh, das.
Das ist eben die Sache, also wenn sowas wieder Normalität, also wir leben es auch als Normalität.
Letzter Punkt, du hast schon gesagt, viel Planerei, was die Produkte angeht übers Jahr. Jetzt ist ja sozusagen, ihr seid ja noch kein volles Jahr jetzt hier. Was glaubst du, kann man in einem Jahr sagen? Wie wird sich das weiterentwickelt haben, wenn einmal die Jahresplanung sozusagen von euch auch voll greift?
Ich denke, generell werden wir eine höhere Komplexität erreichen. Ja. Es gibt Prozesse, die angestoßen sind und am Laufen sind, die jetzt noch nicht zu tragen kommen, einfach weil sie eine gewisse Zeit bedarf, dass deren Potenzial voll und ganz scheinen kann. Ob es jetzt einlegen, fermentieren oder eine Sojasauce einsetzen ist, so ein Kimchi, der braucht auch seine Zeit, bis der wirklich on peak ist. Ich denke, über die Jahre oder über das Jahr werden wir einfach an Komplexität und auch eine gewisse Sicherheit erarbeitet haben, die nicht mehr aus dieser Situation heraus spricht, zwar immer noch die Situation ist und diese so behandelt, aber einfach mit ein bisschen mehr Vorbereitung komplexer wird.
Das wird man dann beobachten können.
Definitiv.
Vielen Dank, Maximilian Huber, für die Zeit.
Vielen lieben Dank.
Das war diese Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere den Podcast noch mehr abonniert und uns vielleicht auch Sterne gibt. Man kann ja auch Podcasts Sterne geben und da würden wir freuen, wenn es nicht nur 3 wären, sage ich jetzt mal so, weil da stehen meistens mehr zur Auswahl bei den Portalen. In 2 Wochen kommt übrigens die nächste Folge ungefähr, jedenfalls. Und bis dahin sage ich tschüss. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.